Wie stehe ich da, wenn ich jetzt sonntagmorgens Worship singe und ich bin nicht die beste Sängerin? Stelle ich mich trotzdem hin wie jemand, dem jetzt im Augenblick dieser Platz zugewiesen ist oder nicht? Ja, das macht zum Beispiel einen Wahnsinnsunterschied. Wenn man in gemeindlichem Kontext Musik macht, das richtet sich jetzt an die Profis, es ist nun mal zu 90% Dienst irgendwie, man dient. Und dann komme ich da wohin und es erdet und himmelt mich quasi gleichzeitig irgendwie, weil ich so merke, ey, ich stehe eigentlich auf einem ganz anderen Boden.
Worship Sofa. Musik und Theologie im Gespräch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute spreche ich wieder mit Susanne Hagen.
Und neben mir sitzt Caroline Westhoff.
Und wir haben uns schon sehr, sehr lange gefreut auf unseren heutigen Gast, Florian Sitzmann. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Florian, du bist Musiker, Pianist, Keyboarder, Produzent, Arrangeur, Sounddesigner, Komponist und gelegentlich auch mal Orchestrator und Dirigent. Du arbeitest als Professor für Musikproduktion an der Popakademie in Mannheim. Und bist als Gastdozent an der Filmakademie in Ludwigsburg und der Bundesakademie in Trossingen. Du hast mit vielen sehr namhaften Künstlern zusammengearbeitet. Du bist Bandmitglied bei den Söhne Mannheims und hast auch ein Album, glaube ich, mit Nena produziert.
Richtig.
Ja, wie hieß das nochmal? Das hatte so
ein Schokma hieß das, ein hebräisches Wort. Ja. Interessanterweise, ja.
Und du hast auch ein eigenes Album produziert oder ein Soloalbum oder waren es mehr?
Nee, es gibt tatsächlich in meinem schon langen Leben genau ein Soloalbum bisher, genau, Felt on Strings. Ja.
Wie kam das, dass es nur eins ist? Also hast du das nie?
Also auch dazu musste man mich ein bisschen treten, das Album zu machen. Ich habe schon früh die Erfahrung gemacht, ich habe so Soloalben von meinen Favorite Keyboardern und Pianisten irgendwie gehört, die ich von Produktionen und von Alben und sonst woher kannte und war von den Leuten immer wahnsinnig begeistert und von ihren Soloalben immer furchtbar enttäuscht. Und das war irgendwie, die haben oft nicht so gescheint, wie wenn die für andere gespielt haben. Und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen davon abgehalten, jetzt so eine One-Man-Show zu veranstalten. Außerdem, ja, war mir dann, also ja, ein Studioalbum zu machen ist eine schöne Sache, aber live alleine zu spielen und das in großem Stil und das promoten und damit auf Tour gehen, war mir eine zu solitäre Angelegenheit. Ich spiele einfach zu gern mit anderen Musikern zusammen.
Das ist ja eins der ersten musikalischen Erlebnisse, bei denen ich dich wirklich wahrgenommen habe. Das ist ein Improvisationsalbum, ist das? Trifft es das?
Genau, auf dem Album sind ausschließlich Improvisationen. Ja.
Mhm. Und es heißt eben Felt on Strings, als ich das gehört habe. Es hat mich wirklich auch an klassische Klaviermusik erinnert. Im Stil von Scriabin und Chopin, ganz viele Elemente drin. Mhm. Was ist das, dein Herzschlag? Ist das Klavierimprovisation etwas, was dich musikalisch im Innersten bewegt?
Es hat eigentlich ganz profan angefangen. Ich habe ja oft als Pianist Sänger und Sängerinnen begleitet. Unter anderem zum Beispiel auch Kay und Eddie Gaunt. Zwischen Pop und Klassik war das. Und da ist natürlich ganz oft, wenn du ein einigermaßen guter Pianist bist, ist so die Ansage, jetzt spiel doch bitte an Position so und so ein Instrumentalstück. Und dann habe ich mir immer Instrumentalstücke überlegt und habe die auch irgendwie so geübt und hatte meine Versatzstücke und alles drum und dran. Es hat mir nie irgendwelchen Spaß gemacht und mal wurde das gut und mal war es nicht so toll. Und irgendwann habe ich gesagt so, alles weg jetzt, ich improvisiere jetzt. Ich höre jetzt da drauf, was im Moment, in diesem Moment des Konzertes, was braucht jetzt der Raum, was brauche ich, was könnte ich mir vorstellen, welcher Sound muss da jetzt hin an diese Stelle? Und ich verbinde mich, so gut es geht, mit dem Heiligen Geist, der sowieso irgendwie Inspirator ist und horch da rein, ob da gerade eine Inspiration kommt. Und seit ich das gemacht habe, war das erstens eine wunderschöne Erfahrung, in so Konzerten ein Instrumentalstück zu spielen. Und es war fast jedes Einzelne war für mich und das Publikum ein gewisses Erlebnis. Und an der Stelle habe ich mich so ein bisschen in die Gattung wieder verliebt. Also ich habe schon als Kind improvisiert, aber nie öffentlich eigentlich. Und mich auch in Konzerten nicht getraut. Und als ich dann, irgendwann dachte ich dann, okay, wenn ich mich das traue, irgendwie ohne Netz und doppelten Boden, wo man auch nicht nochmal zurückspulen kann und löschen, im Konzert, warum nehme ich es nicht mal auf? Es war dann aber in der Tat eine Freundin, nämlich die Malerin, die auch auf der Schönkonferenz dabei war, die sagte so, mein Mann und ich, wir haben jetzt gerade Geld geerbt irgendwie und wir haben beide unabhängig voneinander beschlossen, das geben wir dir jetzt, damit du dieses Album aufnehmen kannst, damit es das wenigstens einmal irgendwo auf der Welt dokumentiert gibt, was du da eigentlich machst.
Wie schön.
Und das war natürlich irgendwie für mich so, oh, ich wollte das schier gar nicht annehmen, aber es war einfach so, it fell into place und ich hatte dann auch das Gefühl, ja, das gehört jetzt in die Welt, egal was dann jetzt da drauf passiert.
Ich war an der schönen Konferenz, ich habe dich dort gehört, live. Ich war absolut begeistert.
Ach,
auch weil es ein Zusammenkommen von zwei Künsten war. Die Malerei, das hast du gerade schon erwähnt, und dann die Klavierimprovisation. Also wirklich zwei Dinge. Wie stark ist das doch vorbereitet? Also ist das wirklich was aus dem Moment heraus entsteht oder schöpft man aus Erfahrung? Du hast gerade gesagt, eine Atmosphäre oder dem Sinn nach gesagt, man spürt sich in eine Atmosphäre hinein, die in einem Raum ist und improvisiert dann.
Ja, also das ist das Verrückte. Also ich meine, ich habe ja sogar noch tiefer in die Tasche gegriffen und gesagt, ich versuche auch irgendwie auf den Heiligen Geist zu hören. Was soll da jetzt gerade klingen? Ja, und das könnte man jetzt missverstehen als, ja, da ist jetzt ein Mensch total im Geist und hat den super Sendeempfang. Und kann ich so nicht sagen alleine, denn natürlich klingen diese Improvisationen nach mir. Wenn ich uninspiriert bin, klingt das vielleicht nicht so gut, aber auch irgendwie, also das rekrutiert sich schon aus Musik, die irgendwann mal auch in mich reingekommen ist, Sachen, die meine Finger gerne spielen, Patterns gibt's bestimmt auch da drin. Und Sachen, die sich mal wiederholen, war natürlich bei Mozart und Beethoven und Bach auch so, obwohl die natürlich aus einem noch viel, viel unvorstellbar größeren Fundus geschöpft haben als jetzt eine Person wie ich. Und trotzdem, also das finde ich halt dann auch irgendwie das Faszinierende. Bei mir läuft es dann normalerweise so, ich spiele und ich merke, natürlich ist das mein Klavierspiel auch vorgeprägt durch das, was mein Spielapparat gut kann. Aber es gibt viele ja so Abzweigungen, wo es jetzt so oder so weitergehen könnte. Und da habe ich mich ein Stück drauf trainiert, dann nachzuhorchen. Und wirklich wie so ein Gebet, wo soll es weitergehen? Und da kommt immer irgendwas. Und mal oft kommt da auch was, was jetzt nicht wirklich meine erste Wahl gewesen wäre. Und das Tolle ist, dass ich da drin so eine Verbindung sehe. Das ist eigentlich, ist das Schönste. Ich bin nicht eine Marionette von der Situation, vom Geist, von irgendjemand, der was von mir will. Ich bin aber auch nicht reduziert nur auf mich komplett selber. Und eigentlich, wenn ich mir vorstelle, ein gelungenes Leben würde eigentlich auch so funktionieren. Ich bin nicht nur programmiert durch meine Erfahrungen. Ich bin auch nicht ein Automat, den Gott jetzt losgeschickt hat, damit ich dies und jenes tue, sondern meine Entscheidungen spielen da schon eine Rolle. Meine Vorprägung spielt eine Rolle. Meine ganzen Spleens und komischen Eigenheiten spielen auch eine Rolle. Und trotzdem gibt's da diese Nahtstellen und vielleicht gibt's auch noch viel mehr Nahtstellen, wo man fragen könnte, so, was ist jetzt wichtig? Und in welche Richtung biege ich jetzt ab? Im Gespräch, in meinen Entscheidungen, im Umgang mit mir selber, was auch immer. Und dann kommt da was. Und das ist meistens viel, viel besser als das, was ich nur aus mir raus selber veranstalten könnte.
Hast du dann das Gefühl, es spielt in dir?
Ja, das gibt's auch. Vorhin war so diese Situation, wo wir aufgenommen haben, dann musste man doch noch ein bisschen warten irgendwie so. Oder oft auch so bei so Produktionen, da wartet man auf den Toningenieur. Und wenn ich jetzt wirklich so Improvisationssachen mache, dann kann ich nicht 3 Minuten später das spielen, was mir vorher gekommen ist. Das ist wie so eine Musik, die gibt's da immer. Es ist ein ständiger Fluss. Und wenn wir 3 Minuten später auf Record drücken, dann ist die an einer anderen Stelle als vorher. Also sowas empfinde ich schon.
Das ist ja auch, Luther hat es ja auch gesagt, Musik ist wie ein Gegenüber, wie ein personales Gegenüber,
auch
etwas mit einem macht.
Richtig.
Und genauso auch der Heilige Geist, der eben spielerisch in einem wirkt.
Dich sehr als personales Gegenüber, ja.
Du hast ja heute mit unseren Studierenden Zeit verbracht und hast dann gesagt, Klavier und Orgel sind sozusagen der Ausgangspunkt, historisch gesehen auch für Improvisationsmusik. Ist das Instrument für dich, hat es eine besondere Bedeutung, Tasteninstrumente? Ist es auch für dich wichtig sozusagen, auf welchem Instrument du spielst? Du spielst ja sowohl Instrumente aus Holz als auch elektronische Klaviere. Hast du da ein spezielles Verhältnis dazu? Was ist dir zum Beispiel lieber, Elektro oder Holz?
Das ist halt so toll, dass es alles gibt. Elektronischen Kram muss man meistens extrem dazu zwingen, lebendig zu werden. Dafür haben die aber auch mehr Drehknöpfe und Pedale und Schalter und alles, die man dann halt mitbedienen muss irgendwie, wenn es wirklich expressiv werden soll und nicht einfach nur statisch oder computeresk. Und das Instrument, sag ich immer, das Instrument aus Holz und Blut, wie ein Flügel zum Beispiel, der hat halt diesen einen Sound, der hat diese eine Klangfarbe und man muss auch extrem viel mit den Fingern veranstalten. Das weißt du als klassische Pianistin, Susanne, auch irgendwie, man lernt ein halbes Leben daran, dann da trotzdem Farben rauszuholen, obwohl das eigentlich ein mechanisches Instrument mit relativ vorhersehbaren klanglichen Ausgang ist irgendwie. Und es ist einfach nur anders. Und diese Limitierung auf, ja, das ist jetzt dieser eine Klang, ist halt ein Klavier irgendwie, das finde ich schon oft auch spannend, weil es einen dazu zwingt, dann wieder an anderen Stellen expressiver zu werden. Es ist aber anekdotisch, wenn ich irgendwie, also als ich mir das mal überlegt habe irgendwie, warum habe ich meine Instrumente gewählt? Also Klavier und Cello, ich spiele Cello nicht so professionell, aber ich habe das auch gelernt. Und Cello habe ich gelernt, weil ich den Klang von dem Namen so schön fand. Ich wollte Cello lernen, bevor ich wusste, was das für ein Instrument ist. Weil ich dachte, das kann nur gut klingen, wenn es Cello heißt. Mhm. Und Klavier war tatsächlich so, ich hatte ganz früh in meinem Leben, da erinnere ich mich noch dunkel dran, hatte ich immer schon eine Affinität zu Knöpfen, Tasten und so weiter. Und ich bin natürlich im Paradies angekommen als Musikproduzent, vor allem noch in der Zeit, als wir so riesige Mischpulte in den Studios hatten, da, ey, wo die Knöpfe geleuchtet und geblinkt haben. Irgendwann ist mir aufgefallen, ah ja, das war ein Kindheitstraum. Da wollte ich auch deswegen hin, wegen dem haptischen Erleben. Und ja, Klaviertasten drücken und da kommt ein Sound raus, das war eine Sache irgendwie, die hat mich, also im Alter von, sicher von 3 Jahren, hat die mich schon gecatcht. Und deswegen ist es Klavier geworden. Ich kenne andere Instrumente, die kein bisschen weniger schön sind.
Aber gab es ein Instrument, an das du dich immer wieder erinnerst, weil das so viel Resonanz in dir erzeugt hat? Also ein spezieller Flügel oder?
Also es ist schon oft passiert, ja, dass irgendwo ein toller Flügel steht und man hat einfach das Glück, jetzt auf dem ein Konzert oder eine Aufnahme spielen zu können. Besonders erinnere ich mich an einen der Flügel, den ich auch auf meinem Album relativ viel aufgenommen habe. Das ist ein Fazioli-Flügel, ein ganz großer, der in der Bundesakademie in Trossingen steht, wo ich damals eben auch öfters mal unterrichtet habe und da habe ich den gesehen. Und das ist so ein Instrument, bei dem ich den Eindruck hatte, das fühlt, was ich fühle irgendwie. Da muss man sich überhaupt nicht anstrengen, um irgendwas klanglich zu erzeugen, was man machen will, das weiß der Flügel schon. Der spielt das gleich so, wie ich das fühle. Und bei vielen Instrumenten muss man sich da sehr anstrengen. Und wirklich ein Instrument, was ganz viel Farben hat und alles, was an einem Klavier schön ist, sowohl ganz intim in seinem eigenen Korpus drin, als auch in dem großen Raum, in dem er steht, irgendwie entfalten kann. Tolles Ding. Wahnsinn. Fazioli ist natürlich leider auch das teuerste, was es gibt, glaube ich.
Jetzt ist ja das Besondere an dir als Gast auf dem Worship-Sofa, dass wir heute nicht so sehr über Musik und Sprache sprechen werden. Das ist wirklich okay. Eine Besonderheit bisher. Wir haben eigentlich viele, die über Sprache, über Inhalte, über Texte und Worship-Lieder und so. Du bist ja Instrumentalmusiker in allererster Linie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du auch singst. Vermutlich schon, aber
eben. So ein bisschen Backing Vocals, ja. Das geht.
Aber eben, du sprichst sozusagen über dein Instrument, deswegen sprechen wir auch darüber. Und durch Musik drückst du dich aus. Ist Instrumentalmusik für dich sowas wie eine Stimme, in der es auch um Anbetung geht oder um Anbetung gehen kann?
Also zunächst mal, es entsteht gerade so ein bisschen das Bild, ich würde Instrumentalmusik mehr lieben, war viele Jahre so, mittlerweile bin ich ein totaler Fan von Vokalmusik aller Art, also wirklich auch tolle Chormusik, wird jetzt auch zeitgenössisch, wird ja wahnsinnig super Zeugs geschrieben und ich liebe das total, irgendwie mehrstimmigen Gesang, einstimmigen Gesang, solistisch, was auch immer, und trotzdem, deine Frage ist, trifft mich schon, weil ich brauch's oft auch instrumental, weil es mir sonst einfach zu wordy und zu die ganze Zeit mehrdimensional oft wird. Und Instrumentalmusik ist selbstverständlich irgendwie ein vollkommen gleichwertiger Musikstil oder Möglichkeit, Musik zu machen, die für Anbetung in jeder Form irgendwie eingesetzt werden kann oder funktioniert, auf jeden Fall.
Ich sag's mal, ein bisschen zugespitzter Worship als Pianist.
Ja.
Wie geht sowas?
Ja,
Ich gehe mal davon aus, dass uns auch Pianistinnen und Pianisten zuhören, die sich vielleicht die Frage stellen, es geht eigentlich viel um die Sänger und die Lobpreisleiter und so weiter.
Na klar.
Aber ich bin jetzt Pianist. Wie gehe ich damit, wie gehst du damit um, Florian, mit Anbetung? Gehst du privat zum Beten ans Klavier?
Ja, das mache ich auch. Und da gibt's eben dann so Improvisationen, auch so hörendes Spielen irgendwie, wo ich einfach mehr so, geht's mehr um die Verbundenheit, nicht um ein Gebetsanliegen. Und manchmal merke ich einfach, ja, meine Finger spielen was viel Schöneres, als nach was ich mich jetzt gerade irgendwie fühlen würde. Wenn es jetzt nur darum ginge, mein Gefühl auszudrücken, dann merke ich, ah ja, okay, das ist heute offenbar meine Form von Anbetung. Und ich schicke das dann wirklich nach oben sozusagen und sage, schau mal da irgendwie, wie schön irgendwie ist für dich. Und natürlich diese ganze Worship-Musik, die wir alle kennen und die in Gottesdiensten läuft, also ich habe ja relativ viel auch auf diesen CDs, Alben und so weiter, die in den letzten Jahrzehnten produziert wurden, auch gar nicht von mir, sondern auch von vielen anderen Produzenten Klavier gespielt. Und ich sag's mal so, der Spielraum ist sehr klein irgendwie. Da gibt's die Akkorde, da darf nicht viel passieren. Das ist zum Teil sehr repetitive Musik. Ich weiß, ich habe bestimmt nicht jedem Produzenten damit einen guten Dienst erwiesen, dass ich versuche, immer diese Grenzen so ein bisschen auszuweiten und vielleicht doch noch was reinspiele, was ich fühle. Aber man lernt, das ist was Tolles an der Worship-Musik, man lernt mit ganz wenig Input viel auszusagen und es weglassen und manchmal einen bestimmten Ton einfach mit einer besonderen Liebe zu spielen, der jetzt da gerade in diese Lücke reingehört. Kein Riff, kein Lauf, keine Melodie, einfach nur irgendwie diesen Akkord so zu spielen, dass der jetzt maximal das Herz ausfüllt, obwohl das ein ganz blöder C-Dur ist, mit dem der Vers anfängt. Das ist übrigens was man auch im klassischen Studium lernt irgendwie. Also da wirst du mir beipflichten. Es gibt da auch Stellen, die langsam und leer erscheinen irgendwie und wo man einfach lernt, ey, wenn nicht jeder Ton genauso geliebt wird, wie er maximal werden kann, dann ist die Interpretation vom Stück einfach nicht gelungen. Und das ist sowas, das würde ich auch einfach jungen oder anderen Pianisten, die Worship machen, mitgeben. Es sind nicht immer die Vielzahl an Tönen. Es ist manchmal auch diese Einstellung, mit der ich so einen einzelnen Chord-Change irgendwie versuche, mit Herz zu füllen irgendwie, die sich dann doch ein Stück weit bemerkbar machen.
Wie lernt man zu improvisieren? Ich werde das auch oft gefragt. Wie lernt man das eigentlich? Du hast gerade gesagt, eben vieles ist vorgegeben. Das habe ich auch so erlebt. Je größer die Band, umso reduzierter spielt man eigentlich auch. Hast du da praktisch einen Tipp? Wie kann man das ausbauen?
Also es gibt natürlich einen Anteil der Improvisation, der hat mit der Fähigkeit oder Unfähigkeit, etwas, was ich mir vorstelle, auch zu spielen, zu tun. Und da verstehe ich, dass viele Menschen, die haben das nicht in ihrer Kindheit gelernt, die hatten keine Vorbilder dazu. Oder vielleicht braucht es irgendeine spezielle Form von Begabung. Bei mir war das ganz früh, ich habe eine Melodie im Kopf gehört und dann wusste ich, wie ich die auf dem Klavier spielen muss. Da haben sich alle gewundert und ich kann das nicht erklären. Viele können es einfach so und können das nicht erklären. Und das ist, glaube ich, schwer, das über Musiktheorie sich alles anzueignen, aber ich glaube, dass es geht. Das nächste ist ein bisschen mehr die metaphysische Ebene. Also wenn man sich auskennt auf seinem Instrument und weiß irgendwie, wie die Tonarten und melodisch wie Dinge zusammenhängen, dann sind es zwei Dinge. Hört wahnsinnig viel verschiedene Musik. Also wirklich unterschiedliche Sachen, nicht nur die, die einem gefallen oder die, die einem naheliegen. Das zweite ist, hört auf euren inneren Musikfluss sozusagen. Also ich glaube, dass musikalische Menschen, da läuft immer Musik im Kopf. Wir brauchen kein Radio, wir brauchen kein irgendwas, wir brauchen kein iPhone, um immer Musik im Kopf zu haben. Ich kann das total genießen. Ich kann 5 Stunden Auto fahren, ohne einmal das Radio anzumachen. Natürlich sind da auch besonders viel Gedanken, aber es ist halt auch immer irgendwas fließt da im Kopf. Und manchmal nach einer ganzen Weile nichts hören, kommt es erst richtig so von innen raus. Und dann hat das alles mal Platz, was sich da so irgendwie an Melodik oder Rhythmik oder Idee formieren will. Wir hören uns halt die ganze Zeit tot an allem, was da die ganze Zeit daddelt. Und dann hör ein bisschen genauer auf deinen inneren Musikfluss und dann probier das aufs Instrument zu übersetzen. Und manchmal merkst du, ja, okay, du spielst jetzt einen Song nach, den du neulich gehört hast. Auch nicht schlimm. Ist auch eine ganz tolle Form von Übung. Und manchmal merkst du so, jetzt ist es frei. Und das kann man dann versuchen zu kultivieren. Aber ich glaube, diese innere Musikstimme irgendwie, die ist der Schlüssel dazu, das, was auf die Tasten oder auf die Violinsaiten oder die Stimmbänder kommt.
Das erinnert mich an unsere Begegnung in Triefenstein vor einiger Zeit. Hm. Da hast du ja im Rahmen eines Gottesdienstes, da ging es auch um Anbetung, ein Experiment gemacht mit uns als Gruppe. Und das war eigentlich Vokalimprovisation.
Ah ja, richtig. Ja. Mhm.
Kannst du das kurz nochmal beschreiben, was da war? Weil es war wirklich sehr stimmig und ein sehr tiefer Moment auch. Und wir als Gruppe haben etwas wortlos ausgedrückt, aber musikalisch ausgedrückt. Und ich glaube, da waren Menschen mit ganz unterschiedlichen musikalischen Voraussetzungen auch dabei. Ja, also sensibel angeleitet. Eben Stimme ist ja auch eine Möglichkeit zur Improvisation sozusagen.
Absolut. Ja, vor allem so auch in der Gruppe irgendwie. Ich meine, mehrstimmiger Gesang, einstimmiger Gesang, auch improvisatorisch, das gibt es in wahnsinnig vielen Kulturen. Und ich spüre, Menschen wollen einfach singen. Zurzeit wollen Menschen echt singen und trauen sich nicht und klingen nicht so professionell wie alles, was irgendwie aus Spotify kommt. Aber sie möchten es trotzdem gerne. Und in unseren Gemeinden haben wir ja riesige Foren dafür, irgendwie auch gemeinsam zu singen. Bei mir kommt es aus so einem Gefühl raus, ja, normaler Worship-Song ist schon auch einfach durch die Einfachheit oft irgendwie ein schöner Moment, wo gemeinsam gesungen werden kann, weil man muss nicht so fürchterlich viel überlegen, wie das geht. Aber vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Also wenn man mal die Worte wegnimmt und einfach nur ein Vokal quasi vorgibt, auf dem irgendwie alle einstimmig singen oder ein Intervall oder vielleicht doch ein Akkord irgendwie oder zwei Akkorde, die dauernd miteinander wechseln, dann kann man dazu auf dem Instrument improvisieren. Das ist das, was ich gemacht habe. Wir haben auch zum Teil wirklich lange Zeit einen einzigen Ton so nur auf verschiedenen Vokalen, glaube ich, gesungen und ich habe dann in verschiedenen Harmonien, die mehr oder weniger dazu passen, fremder oder näher sind, irgendwie das umspielt. Und wir haben natürlich viel so gemeinsame Dynamik erlebt irgendwie, wenn sowas mal laut wird und wenn es weniger laut wird. Und wenn man dann natürlich wie in Triefenstein eine Gruppe von grundsätzlich musikalischen Menschen, egal welcher Genre es irgendwie vor sich hat, dann können die natürlich auch dann in Harmonien ausbrechen und können wunderbar miteinander dann irgendwie da was Großes zum Klingen bringen oder was ganz Kleines und Intimes. Und da wünschte ich auch irgendwie mehr experimentellen Mut, dass man das ausprobiert, auch so mit lokalen Gruppen.
Ja, Mut, weil eben unsere Gottesdienste doch oft sehr wortlastig sind und dass die reine Musik oder auch Stille oder überhaupt Klänge doch eher wenig Raum haben. War ein wunderschönes Erlebnis.
Auf jeden Fall.
Freut mich.
Mich würde mal interessieren, du bist ja auch, für mich bist du auch so ein Förderer. Du produzierst Künstler, du unterrichtest. Wie macht man das, dass man eine Kultur schafft, in der Künstler entstehen? Also ich denke an unsere Kirchen und Gemeinden. Mhm. Wie schaffen wir eine Kultur, in der ja, musikalisches Talent gefördert wird? Ich muss immer wieder an die afroamerikanischen Gemeinden denken, aus denen einfach lauter wahnsinnig gute Musiker kommen, weil die Kultur ganz anders ist. Ich meine, das müssen wir jetzt nicht kopieren, aber oder können wir wahrscheinlich auch schlecht. Aber was glaubst du, braucht das?
Also meine Beobachtung ist so ein bisschen, das ist gar nicht so verkehrt bei uns. Also da ist schon eine irre Förderung dabei, was in unseren Gemeinden so passiert. Natürlich machen wir eine zweckorientierte Musik, wenn das Worship ist. Die ist auch irgendwie so ein bisschen monokulturell. Da kommt nicht alles an Genres und Stilistiken plötzlich mit rein. Und trotzdem, also ich erlebe das ja, da ich immer wieder auch in den Aufnahmeprüfungen an der Popakademie mit dabei bin, irgendwie, da sind viele Bewerber, die aus christlichen Backgrounds kommen. Und man merkt, also es ist wirklich erstaunlich, ja, wie viele das sind irgendwie. Also auch gerade bei den Instrumentalisten, Schlagzeuger, Bassisten, auch SängerInnen. Und da merkt man vor allem, was die können, ist songdienlich zu spielen. Das können viele Jungspunde an ihrer E-Gitarre sonst nicht. Und aufeinander zu hören, toll miteinander zu kooperieren, Dynamik zu spielen, nach Noten zu spielen und sowas. Wo ich dann denke, wow, das ist schon eine tolle Kulturförderung. Und das ist ja auch wirklich ein ganz wichtiger Teil des Musikmachens. Jetzt hast du natürlich von Künstlern und Künstlerinnen gesprochen. Was macht man, um die zu fördern? Da sehe ich zum Beispiel Gemeindeumfelder auch ziemlich kritisch, weil Künstler im wahren Wortsinn, wo man, also heute ist ja jeder ein Artist, der irgendwie eine CD oder irgendeinen Track auf Spotify released, ja, das heißt halt einfach so, ich will es auch gar nicht schlecht reden, aber letztlich hat Kunst auch mit was Individuellem zu tun. Wo ist meine Stimme? Was macht den Unterschied? Warum singe ich auch, während doch tausend andere auch gut singen können? Und da ist die christliche Gemeinde, so wie ich sie kenne, ja, du singst deswegen, weil es halt noch ein paar mehr Leute braucht, die irgendwie am Sonntag das Worship-Team verstärken. Ansonsten wollen wir gar nicht, dass du einen Grund hast, zu singen. Ja, in dem Moment, wo Leute anfangen, ihren eigenen Song zu schreiben und vielleicht auch mal ein Solo-Konzert zu machen und sowas, also wenn das dann nicht atemberaubend gut ist, irgendwie interessieren sich da nicht mehr so wahnsinnig viele dafür. Und wenn Leute jetzt irgendwie zum Beispiel auch gerade in jungen Jahren durch Glaubenskrisen gehen, Individuationsvorgänge, manchmal auch glauben, über ihre Kunst irgendwie einfach mal so ein bisschen anecken zu müssen und sowas, das wird in unseren Gemeinden überhaupt, da gibt's gar kein Forum dafür. Das wird nach wie vor stark beargwöhnt, da gibt's auch dieses ganze Paradigma und die oder Stigma des Ego-Trips, ich möchte mich jetzt ausdrücken, ja, so das, was jeder sagt, was ist ein Künstler, das ist jemand, der seine Gefühle mit seinem Lied ausdrückt. Ja, ist es auch, aber wird es überhaupt gewollt irgendwie? Sollen wir eine eigene Stimme finden? Sollen wir unser Innerstes, sollen wir das jetzt in einen Song schreiben und jemandem vorsingen? Kann man jetzt eine lange theologische Diskussion drüber anstoßen, wie sinnvoll das ist? Und ich glaube, das ist wahnsinnig sinnvoll und ich glaube, dass jungen Künstlern auch verziehen werden muss, dass die ungestüm sind, dass die Ecken und Kanten haben, dass die uns manchmal nicht gefallen, dass die sich schon, bevor sie überhaupt irgendwas davon gemerkt haben, über die Restriktionen aufregen, die wir ihnen gar nicht auferlegen. Das darf auch alles irgendwie unreif sein und so irgendwas. Und damit, glaube ich, schafft man ein Klima, wo künstlerisch sich viel entwickeln kann. Ob eine Gemeinde der richtige Ort dafür ist, ich weiß es nicht. Aber sie könnten sich zum Teil, denke ich, schon stärker dafür öffnen, dass da auch Individualitäten und Individuen entstehen, die vielleicht gar nicht immer so populär sind gleich, aber die eben ja auch nur eine Momentaufnahme sind von dem, was da gerade entsteht.
Das erleben wir hier in der Ausbildung ja auch. Es ist nicht gleich alles reif.
Nee, darf auch
und
nicht.
Darf nicht und muss nicht. Und es braucht diese Plattform, Fehler zu machen, anzuecken. Das erleben wir ganz stark. Und es braucht einfach Jahre der Reifung, durch die sind wir alle gegangen.
Absolut.
Schön, wenn es Gemeinden hat, die diese Plattform bieten und auch Fehler zulassen.
Also wir sagen, wir brauchen Laienmusik, oder? Also wir wollen auch, dass es nicht nur professionelle Musiker in unseren Gemeinden gibt.
Ja, würde ich total unterstreichen, weil ich finde irgendwie, Musik gehört gemacht, die gehört nicht nur gehört. Und also in Musik machen können Laien im Prinzip das Gleiche oder Ähnliches empfinden wie Profis, denen gerade was gelingt. Und das ist natürlich immer eine Frage des Umfeldes irgendwie, wenn ein Laie jetzt immer nur frustrierende Erfahrungen macht, weil als nächstes setzt sich der Profi ans Gerät und dann merkt jemand, ah, das fehlt mir alles, ja, dann ist das nicht so toll, aber diesen Moment der Resonanz, ja, ich spiele zwar irgendwie nur so halb gut Gitarre, aber die singen trotzdem alle mit, ey, das wünsche ich so viel wie möglich Leuten irgendwie.
Ich finde auch, es ist oft eine Spannung dann innerhalb einer Musikarbeit einer Gemeinde, die Profis zu halten,
ja.
Also die Profis sinnvoll einzusetzen und zu halten und trotzdem diese Laienmusik zuzulassen, zu sagen, es braucht eben auch das Lernfeld und Dinge müssen ausprobiert werden und nicht jeder kann ein Profi sein. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das verbindet? Ich finde das noch, ich habe das in meinem eigenen Leben als ganz arg schwierig in manchen Situationen erlebt. So, wo ist die Grenze, wo jemand nicht mehr mitmachen darf? Und dann viele Profis, die so mit verschränkten Armen und manche Zeit gehörte ich auch dazu, in der Gemeinde sitzen und denken, nee, da mache ich einfach nicht mit, weil habe ich keine Lust drauf. So, wie geht man, wie verbindet man sowas gut? Ist wirklich auch eine Frage, die ich mir selbst stelle. Jetzt haben wir dich hier sitzen.
Ja, also ich habe es natürlich einfach. Ich leite in keiner Gemeinde den Worship. Ich habe keine Musikarbeit jemals aufbauen müssen irgendwo. Ich habe gut reden. Ja, deswegen möge man mir verzeihen, wenn das vielleicht so ein bisschen zu easy klingt, aber ich finde, man kriegt bei den Laien, kriegt man viel Resonanz irgendwie, wenn man verständlich macht, inwieweit das Musikmachen ähnlich ist wie das Leben und wie der Glauben und dass da total viel Verbindung gibt irgendwie zwischen, wie spiele ich Klavier oder überhaupt nur, wie stehe ich da, wenn ich jetzt Sonntagmorgens Worship singe und ich bin nicht die beste Sängerin. Stelle ich mich trotzdem hin wie jemand, dem jetzt im Augenblick dieser Platz zugewiesen ist oder nicht? Ja, das macht zum Beispiel einen Wahnsinnsunterschied. Und wenn Menschen das mal wirklich erleben dürfen, ja, dass das heißt, okay, mag sein, du bist gar nicht die Vollprofi und die geliebteste Sängerin hier, aber du bist heute hier und singst mit uns Worship-Songs und deswegen ist dieser Platz einer, an den du dich nicht schleichen sollst, sondern dem du fest verwurzelt am Boden stehen sollst, aufrecht und wirklich auch tief atmen, damit man singen kann und so weiter. Und dann kommt so eine Position und dann merkt jemand, ach, so könnte man Musik machen. Das ist ein anderes Thema als irgendwie, ja, wo ist die richtige Note? Wie kriege ich meine Intonation in den Griff irgendwie? Wie ist es mit der Rhythmik hier und sowas? Aber viele Probleme lösen sich auch auf die Art und Weise. Also so ein ganzheitlicherer Ansatz, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist vielleicht dabei schon nötig. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, also wenn man in gemeindlichem Kontext Musik macht, das richtet sich jetzt an die Profis, es ist nun mal zu 90% Dienst irgendwie. Man dient einer Situation, man dient einem Gott im Gottesdienst, man dient einer Gemeinde, man dient einer Künstlerin, die vorne steht und den Song singt, man dient im Moment dem Song irgendwie, so will ich es ausdrücken. Und das kann man besser oder schlechter und mit einer arroganteren oder mit einer dienenderen Haltung tun, ja, und gleichzeitig eine Awareness bekommen für die Räume, wo so eine gewisse Kunst auch möglich ist, ja. Und ich würde allen empfehlen, ja, gebt den Menschen ein Stück weit Raum. Also das ist jetzt eine Riesendiskussion, aber ich glaube, im gemeindlichen Kontext ist einfach trotz allem, was ich gesagt habe, viel zu wenig Raum für Musik. Diese paar Lieder am Gottesdienst und die anderthalb Stunden Probe, die man dafür maximal veranschlagt, irgendwie, da entsteht nicht viel. Vor allem nicht, wenn dauernd Musiker wechseln und alles drum und dran. Und damit irgendwie eine musikalisch kreative Baustelle entsteht, wo so Work in Progress passiert und wo Menschen eine Entwicklung durchgehen, dafür müsste man mehr Räume und mehr Zeit in Musik investieren.
Aber das heißt auch für jeden Einzelnen, es geht nicht ohne Üben.
Nee, das geht's nicht.
Also üben ja. Heißt ja nicht proben, proben ist es zusammen, üben für sich
genau.
Alleine.
Mhm.
Und vorbereitet, geübt in eine Probe zu kommen.
Absolut, ey. Ja, also ich fühle mich auch überhaupt nicht gut, wenn ich mit meinem Talent ausgleichen muss, dass ich nicht vorbereitet bin. Das kommt Gott sei Dank selten vor, aber ist natürlich schon vorgekommen. Und also ja, natürlich eine gemeinsame Probe, wo es jetzt gar nicht drum geht, wie geht das Lied, sondern wo es drum geht, fangen wir leise an und werden dann laut oder machen was umgekehrt und was fühlen wir dabei und wo ist die Togetherness und wo ist der Anker von dem Song und sowas. Da geht es in der Probe drum, nicht darum, ob zuerst C-Dur oder zuerst F-Dur kommt.
Florian, du bist ja, das haben wir am Anfang schon angedeutet, wirklich seit mehreren Jahrzehnten wirklich erfolgreich unterwegs als Musiker, als Arrangeur, als Produzent, als Professor, als ein Künstler, der wirklich auch mit ganz vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet hat von Anfang an. Zum Beispiel ist vorhin den Namen schon erwähnt, K&L Gaunt, Lothar Koste, Albert Frey, Helmut und so weiter. Man könnte, glaube ich, noch ganz, 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 ganz viele mehr aufzählen. Du hast einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Und du warst unserer Wahrnehmung nach so irgendwie bei dem dabei, was wir als die Anfänge bezeichnen. So als in Deutschland was aufbrach, als das Ganze mit dem Worship rüberschwappte, da warst du schon aktiv. Mhm. Kannst du uns irgendwie was erzählen aus dieser Zeit? Was war richtig cool? Was hat gefehlt? Warst du selber da drin? Stimmt es, waren es die Anfänge? Gab es da einen Start von dem, womit wir uns heute beschäftigen auch?
Also, ich sag mal so, ich hatte während meines Musikstudiums hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt mal langsam oder schnell zu Ende studieren, weil hier läuft gerade ein Ding, an dem will ich teilnehmen und ich will nicht die ganze Zeit mit Lernen und Üben verbringen irgendwie, weil das war schon wahnsinnig viel in vollem Gange. Und man muss sich das so vorstellen, wann habe ich jetzt angefangen, ich bin so Ende der 80er bin ich so mit da eingestiegen, langsam semi-professionell und dann Anfang 90er in den ersten richtigen Studios, in den ersten ernstzunehmenden Bands. Ja gut, mit K. Gaunt habe ich 1986 die ersten Konzerte gespielt. Tatsächlich war christliche Musikszene halt. Und damals war das riesig. Das war unfassbar groß im Verhältnis zu heute, insbesondere was die einzelnen wenigen Solokünstler betraf, die es damals gab. Weil es hat einen ganz einfachen Grund. Wer Christ war, hat eigentlich keine säkulare Musik gehört. Da war eine Sorge irgendwie, dass man dann beeinflusst wird von einer unguten, säkularen, weltlichen Kultur, dann noch sowas wie Rock'n'Roll oder Heavy Metal irgendwie, die mit ihren Teufelsposen und alles drum und dran, das darf man alles nicht hören. Aber auch Schlager geht nicht. Da werden andere Werte verkauft. Und damals gab es nicht diese Denke von, ja, nehmt mal alles in euch auf und dann das Gute behaltet, irgendwie so, wie es bei Paulus heißt, sondern das war so die christliche Szene, die hat christlich gehört. Und es gab kaum Popmusik in dem Sinne. Draußen hat man schon gemerkt, was da alles so rockt irgendwie mit Supertramp und die ganzen Acts, die es in den 70ern, 80ern gab. Und einige wenige haben sich getraut, gegen extreme Widerstände richtig eine Band zu machen und dann irgendwie loszulegen. Und wenn man das geschafft hat, da sich ein Stück weit zu etablieren und einen Namen zu machen. Also ich weiß, Kay Gaunt, ich habe an ihrem zweiten Album vor allem, habe ich einige Songs geschrieben und dann war das halt so, das war 1989, da hat man irgendwo im Schwäbischen in Großbottwar, haben sie die Stadt plakatiert, in einem der zwei christlichen Magazine, die es gab, wurde der Termin quasi veröffentlicht und dann kamen da 1200 Leute hin und haben sich dieses Konzert angehört und haben Songs mitgesungen, auswendig, die von dem damals irgendwie, was weiß ich, 24-jährigen Florian Sitzmann mitgespielt oder mitgeschrieben wurden. Das war natürlich für mich komplett der Flash irgendwie, dass das so durch die Decke geht. Und das hat dann nicht mehr lang gedauert. Also ich meine mich so zu erinnern, 1994, 95 ging das tatsächlich massiv zu Ende. Da gab es plötzlich eine Band wie Pur, die wurde von einem christlichen Produzenten, nämlich Dieter Falk, produziert. Und dann stellte man fest, die texten gar nicht so scheiße. Da geht es auch um menschliche Probleme. Und vielleicht könnte man ja auch mal einen Song über Frieden auf der Welt oder sexuellen Missbrauch oder sonst was auch mal gut finden. Weil das sind ja so Themen, die gibt es bei uns irgendwie gar nicht. Wer in der christlichen Szene besingt denn sowas? Das hat damals keiner besungen. Und dann ist alles ausgebrochen. Und letztlich haben dann alle Leute angefangen, alles zu hören, was sich kulturell wertvoll finde. Es war nur schade, dass dann dieselben Künstler, die vorher 1000 Leute gezogen haben, jetzt noch 150 Leute im Publikum hatten. Obwohl die nichts falsch gemacht und nichts anders gemacht haben. Und das war auch so die Zeit, wo alles in Worship überging. Und
kann ich da nochmal anfangen? Also du meinst, es gab vorher mehr ein Trennen zwischen sozusagen also christlich und säkular.
Ja, absolut.
Und man hat entweder zu der einen oder zu der anderen
genau,
Sparte gehört und sich auch sozusagen so mit Musik umgeben.
Ich kenne Menschen, die sind in derselben Zeit groß geworden. Also ich war nicht christlich sozialisiert sozusagen. Meine Eltern, die haben so vage irgendwie auch geglaubt und was kommuniziert, aber das war kein frommer Haushalt, in dem ich groß geworden bin. Da wurde alle Musik gehört. Auch mein Bruder, der war dann irgendwie Pink Floyd und The Who und was nicht alles. Und hat mir wahnsinnig viel Popmusik gezeigt. Ich war mehr so Klassik und gleichzeitig kenne ich Leute, die sind in derselben Ära aufgewachsen. Die haben nie, also bis sie 20 waren, haben die nie einen Song von den Beatles gehört, nie irgendwas von ABBA, nie irgendwas. Also die wussten, das gibt's alles, das haben die Klassenkameradinnen gehört. Bee Gees, aber das war Disco, da hat man sich betrunken und da geht man nicht hin. Das machen wir nicht, habe Schwabe gesagt. Das macht Welt, aber das machen wir nicht.
Da gibt es auch ganz viel einschlägige Literatur aus dieser Zeit.
Oh ja, über sehr Rockmusik. Interessant, genau.
Das fand ich tatsächlich interessant, als ich mal für meine Bachelorarbeit recherchiert habe, habe ich in der, je weiter du zurückgehst in den theologischen Literaturen über Musik, christliche oder Musik, wie sie bewertet wird, die werden immer düsterer. Also.
Absolut, ja, absolut. Und es ist natürlich auch vollkommen wahr, dass irgendwo in bestimmten Musikkreisen gibt es viel mehr Hörer, die irgendwie an Drogen zerbrechen oder die irgendwie einen seltsamen Lebensstil, der vielleicht, den wir nicht als geistlich bezeichnen würden, erfahren. Aber bitte macht man es nicht an den Stilistiken und den Instrumenten fest. Ich erinnere dran, es gab einen etwa 100 Jahre langen Streit im Mittelalter darüber, wie man es ernsthaft erwägen kann, sowas wie die Pfeifenorgel im Gottesdienst einzuführen. Weil die war das Instrument der Römer bei Brot und Spiele, als Christen irgendwie verfeuert wurden. Da hat ja auch schon die Orgel gespielt. Und deswegen geht die schon mal gleich gar nicht als Instrument.
Das heißt, dieser Aufbruch von heute vermischen sich sozusagen diese Welten viel stärker, das nämlich auch so war, ist eigentlich ein Gewinn für uns.
Ja, würde ich schon sagen. Interessanterweise ist es aber auch so, dass christliche Musik, also speziell christliche Musik, die sich mit diesen Themen beschäftigt, zumindest in der Wahrnehmung und der Verbreitung auch eindimensionaler geworden ist. Also ich hatte so das Gefühl, die Landschaft, die es früher mal gab, irgendwie, wo man sagte, okay, es gibt eben auch die christlichen Liedermacher mit der Gitarre, es gibt die christlichen Reinhard Meis, die Beatbands, die Soul- und Rockmusiker, aber auch die Popmusiker, das gab es irgendwie alles. Und jetzt gibt es eigentlich, wenn man so will, quasi nur noch Worship. Also natürlich gibt es tolle Einzelkünstler, aber die werden halt ganz wenig gehört und gestreamt und gekauft und eingeladen. Das, was funktioniert in unserem inneren Ding, ist fast ausschließlich Worship-Music, wenn man so will.
Gibt es für dich sowas wie deutschsprachige Musik? Also ich frage das in dem Zusammenhang, weil wir ja sozusagen Deutschland nicht mal so sehr das Land der Dichter und Denker, sondern der Musiker ist.
Absolut.
Und wir ja in der Tradition stehen von Johann Sebastian Bach, Mendelssohn und so weiter. Und heute, das hast du gerade angedeutet, sind wir beeinflusst mehr von dem, was global passiert, vom angloamerikanischen Musikbusiness. Und gibt es was, was du irgendwie gerade jetzt im Worship als deutschsprachig empfindest? Oder haben wir noch unsere eigene Musik überhaupt?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also zunächst mal ist die Frage, wäre es denn gut, wenn wir jetzt sagen könnten, so klingt nur deutschsprachiger Worship? Ja, wenn das was wäre, wo ich sagen würde, ja, das ist viel deeper als die amerikanische Musik oder hat einen emotionalen Faktor, wenn es da vielleicht mehr gibt. Ist für mich ganz, ganz schwer zu beurteilen. Also es gibt deutschsprachige Künstler, würde ich sagen, im Worship-Bereich oder an der Grenze zu Worship oder dem, was ich Personal Worship nennen würde, nämlich wenn eigentlich ein Song wie ein Worship-Song klingt, jetzt aber nicht für die Congregation zum Mitsingen geschrieben ist, sondern wirklich so auch meine persönliche Anbetung nimmt. Das gibt es immer mehr, das gibt es bei Johannes, bei Bastian Benoit, bei einigen Künstlern, die nicht für Gottesdienstmusik schreiben. Und das ist für mich, ja, deutschsprachiger Worship irgendwie, aber ob jetzt die emotionale Wirkung auf mich stärker ist, eher dadurch, dass ich den Text besser verstehe als bei einem amerikanischen Lied, oder ob das daher kommt, dass die wirklich anders empfinden, anders texten.
Musikalische Struktur könnte ja auch anders sein.
Musikalische Struktur kann ich so nicht wirklich eindeutig zuordnen irgendwie. Ich würde nur sagen, es gibt da immer wieder Songs, haben wir auch heute einen sehr, sehr schönen gehört von einem eurer Studierenden, wo ich sagen würde, ey, das ist total echt und richtig schön komponiert und da fehlt mir überhaupt nicht die englische Sprache, wie man so sagen würde. Sonst bei Pop oder R&B möchte ich auf Englisch hören oder so. Überhaupt gar nicht. Also einfach total valide, aber also es gibt ja so typisch deutsche Musik, also Techno der 90er, da hat ganz viel in Deutschland angefangen. Das hat Amerika beeinflusst. Das ist einer der seltenen Fälle, wo mal eine Musik irgendwie, also wo die Amerikaner das alle ewig lang nicht hingekriegt haben, wie diese deutschen und dann eigentlich später europäischen Techno-Künstler zu klingen und so. Und das sehe ich jetzt irgendwie in der christlichen Musik eher nicht. Ich bin ganz stolz, wir haben auf einem K-Gold-Album mal einen Song gecovert von einer amerikanischen Künstlerin, deren Name ich jetzt schon nicht mehr weiß, unfassbare Sängerin. Und da gab es dann so einen Kontakt, weil die das Cover schön fand. Und dann habe ich ein Album mit Kay produziert, was enorm experimentell war, ist auch komplett gefloppt und irgendwie wollte eigentlich keiner hören, weil es zu Leftfield war. Das hat sie ihrer Freundin damals, diese Sängerin in Nashville, geschickt irgendwie, die von einer fantastischen Solistin dann von der Plattenfirma hin zu einer durchschnittlichen Worship-Sängerin geformt worden war. Und die hat zurückgeschrieben und hat gesagt, sowas kann in Amerika keiner produzieren. Das gibt's in der christlichen Szene nicht. Sowas gibt's offenbar nur in Deutschland. Congratulations that you were able to do this once in your life. Und das wird ja auch ein Kompliment an die Plattenfirma, die sich das getraut hat und das ganze Umfeld. Ja. Und schön, dass das passiert ist. Aber wie gesagt, eine Signifikanz, ob das wirklich hatte in unserer Szene, ich glaube eher nicht.
Wenn man auf CCRI schaut, die Top 10, unter den Top 10 der meistgespielten Lieder oder gehörten Lieder in den Gemeinden ist nur ein deutsches Lied. Alle anderen sind Übersetzungen aus dem Englisch oder in Englisch.
Ja.
Warum glaubst du, sind wir so beeinflusst vom amerikanischen Markt oder warum saugen wir das so auf?
Also ich glaube, es hat viele Faktoren, sowas ist nie monokausal, aber zwei Faktoren, die mir sofort einfallen, ist, ja, dort gibt es ein aggressives Marketing für die Songs. Hillsong, Bethel und alles drum und dran. Da gibt es schon sehr, sehr mächtige Vertriebsstrukturen, die weltweit funktionieren und diese Songs promoten. Und da gibt es auch einen Wettbewerb. Wer schreibt den nächsten Welthit für die Worship-Sachen? Also da dürfen wir uns nichts vormachen. Ich will es niemand unterstellen, dass das denen ihre zentrale Motivation ist, aber gerade Amerikaner, Australier, die machen so, was weltweites Marketing betrifft, irgendwie keine Kompromisse. Und natürlich verstehen wir amerikanische Worship-Songs, die verstehen aber keine deutschen oder schweizerdeutschen Worship-Songs. So, und der zweite Faktor ist das Phänomen der Megachurch und der Great Conference ist nun mal eben auch eins dieser Länder wie Amerika, wo es halt enorm große Congregations und sowas gibt irgendwie. Wir haben natürlich hier in Deutschland auch mal eine Konferenz mit 10.000 Teilnehmern oder eine Konferenz mit 2.000 Leuten. Das klingt auch schon massiv. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so ein Archetypus, das Stadion oder die Arena, die jetzt gemeinsam so ein Ding singt. Das gibt es ja bei uns wirklich extrem selten, aber die Musik, die da rüberkommt von Amerika und Australien irgendwie, die bringt uns nahe an so ein Lebensgefühl von wow, die ganze Welt singt 10.000 Reasons. Ja. Jetzt mit Sicherheit ja. Mit Sicherheit ja. Also das, was viel gehört und sowas, also Algorithmen haben ja so einen selbstverstärkenden Faktor, ja, und deswegen ist auch ein tollerer Worship-Song, der viele Leute anspricht, aber nicht viel gestreamt wird, auch viel, viel schneller wieder von allen Bildschirmen verschwunden.
Das heißt, da gibt es viel mehr, nur wir wissen es nicht.
Natürlich. Und es stellt sich oft die Frage, wir haben uns da in Triefenstein ja auch lang drüber unterhalten, wie innovativ, wie neuartig oder wie vielseitig könnte Worship-Musik sein. Mir fallen eine ganze Menge Genres ein und Sounds und alles, die auch alles Worship sein könnten, die es aber nicht gibt. Und oder auch textliche Farben irgendwie, was alles da dazu gehören könnte irgendwie an Themen auch und an Blicken auf die ganze Thematik der Anbetung und sowas.
Was würdest du da
mal kurz? Ja, also da gibt's zum Beispiel, ich finde die ganze Schöpfungstheologie ist total unterbelichtet da drin. Ich finde, dass es, was das Kreuzesgeschehen betrifft, gibt's nur einen total eindimensionalen Blick irgendwie. Die Offenbarung gibt's auch nur einen eindimensionalen Blick. Wir haben eine sehr, sehr starke Versteifung auf den König, auf dem Thron. Der eine Farbe Gottes ist, sozusagen. Ja, und da könnte man erheblich mehr machen, vor allem, weil es ja keine andere Musik mehr gibt. Es gibt nicht die Foren für Songs, die auch einen Klagepsalm mal zum Beispiel darstellen oder überhaupt irgendwie mehr so psalmistisch denken. So, und dann fragt man sich natürlich, warum ist es so? Und gleichzeitig ist es eben so, das gibt's alles. Also das wird irgendwo in einer Worship-Werkstatt in der Schweiz wird es komponiert, irgendwo in Dresden bei einer Gemeinde, wo sie sich viel trauen oder wo aktive Musiker irgendwas ausprobieren wollen. Da finden das dann auch 20 oder 50 oder 200 Leute toll. Aber ich glaube, es geht nicht durch die Nadelöhre der Liederbücher, der Songsammlungen, der Compilations, der Playlists, die es im Übrigen zum Teil auch gar nicht gibt irgendwie. Gibt jetzt Gott sei Dank langsam erste von Musiker kuratierte Worship-Playlists, auch in Deutschland für speziell deutschsprachige Worship-Musik, wo genau solche Sachen ausgegraben werden. Sucht da mal danach, ich habe jetzt leider keinen Namen. Aber da gibt's so das ungewöhnliche Zeugs auch. Und da staunt man, was alles gemacht wird. Man staunt nur halt auch drüber, warum es nicht seinen Weg in den Gottesdienst unbedingt findet.
Es gibt ja gerade auch ein neues Gesangbuch-Kommissionsprojekt mit modernem Liedgut und die können sich fast nicht einigen. Das wäre jetzt auch ein Gefäß, wo wirklich anderes Liedgut einziehen
absolut
könnte.
Absolut, ja.
Lass uns noch ein bisschen persönlich werden, so gegen Ende. Gibt es Anbetungsmomente, Anbetungsmusik, die dich persönlich packt? Was fasziniert dich? Was liebst du, wenn es um Anbetungsmusik geht?
Also wenn ich es sehr persönlich beantworten soll, ich spiele ja gar nicht so oft in Gottesdiensten oder so, wo jetzt wirklich als Worship-Keyboarder. Ich bin ab und zu mal auf einer Konferenz hier und auf einem größeren Event dort und ich bin natürlich im Studio bei so Sessions, wo diese Sachen eingespielt werden. Und für mich ist das ganz oft so eine Begegnung, also gerade weil ich das nicht als Dauerschleife irgendwie höre, auch diese Musik, ist das dann so eine rauschende Begegnung mit Gott irgendwie an bestimmten Stellen, weil man kann sich schon vorstellen, so mein Lebenswandel auch mit vielen säkularen Bands und Artists und so weiter, das ist manchmal schon auch emotional aufreibend und es ist auch ermüdend zum Teil und auch die Zukunftsaussichten für Musiker sehen jetzt auch nicht gerade so super prickelnd aus und all diese Dinge und dann komme ich da wohin und das erdet und himmelt mich quasi gleichzeitig irgendwie, weil ich so merke, ey, ich stehe eigentlich auf einem ganz anderen Boden. Das Entscheidende darüber, wie es mit mir als Mensch, als Musiker, als Individuum und als Kind Gottes irgendwie weitergeht, das entscheidet sich nicht innerhalb von dem Mix von dieser Produktion oder diesem einen Konzert, was jetzt nicht so toll gelaufen ist oder so. da geht es um nochmal eine ganz andere Dimension und die kann man total leicht vergessen. Und toll ist, dass Gott mir dauernd irgendwelche Worship-Momente in genau solchen Turmoil dann reinschickt irgendwie. Es wird gerade neulich wieder passiert, wo ein Musiker, mit dem ich ganz andere Musik mache und der völlig aus dem säkularen Umfeld kommt, mir auf einmal sagte, weißt du, worauf ich eigentlich heimlich stehe? Auf so Worship-Songs, so amerikanische.
Nein.
Genau, so Oceans. Und so Oceans ist mein Abs. Und ich so, what? Wie kommst du denn da drauf? Ja. Ja, ich bin da eigentlich gar nicht so persönlich inkliniert irgendwie. Ich glaube das jetzt auch alles gar nicht so wahnsinnig. Aber diese Musik ist der Wahnsinn irgendwie. So. Und ich so, okay, schön irgendwie. Und das war jetzt gar nicht, um das zu werten, sondern einfach, weil das so auch so in so einem, ja, ein bisschen schwierigen, frustrierenden Moment irgendwie kam der Typ und sagte, ey, das, was ihr da macht, ist total geil und so. Und das war immer so ein Geschenk von oben, wo ich dachte, ja, das stimmt. Eigentlich geht es bei mir beim Musikmachen nicht darum, noch mal ein erfolgreiches Konzert zu spielen, sondern es geht in so eine ganz andere Dimension. Und Gott erinnert mich so mit so freundlichen Fingerschnipsen da dran. Das sind meine Worship-Momente, würde ich mal sagen. Vielleicht ganz anders als bei vielen anderen, die was ganz anderes mit der Musik verbinden.
Wir müssen schon zur Fun-Frage kommen. Wir kommen auf die Schlusskurve, Florian. Wir stellen unseren Gästen am Ende eine Frage, die zumindest wir lustig finden.
Okay.
Die Frage ist immer, findest du sie auch lustig? Ich stelle dir die Fragen, die mir persönlich was bedeutet. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt, oder natürlich als Pianist beschäftigt man sich irgendwann mit dem Köln-Konzert von Keith Jarrett.
Mhm.
Das ist ja so eine richtige Pannengeschichte. Ne? Mhm. Also Flügel war schlecht, er war müde, alles zu spät, keine Lust, schlechte Umstände. Er spielt das Konzert und es wird the most selling Album
ever. Ever. Ja, für sowas, genau.
Also gibt's also nicht, ja, wir wünschen uns natürlich sowas alle als Musiker, ne? Aber gibt's so eine Pannengeschichte, wo du auch sagst, hey, das hat fast was Transzendentes am Ende bekommen. Das ist wahrscheinlich jetzt eine schwierige Frage, so spontan zu beantworten. Aber gibt es sowas, wo du das Gefühl hattest, eine Panne ist zu was ganz Außergewöhnlichem geworden, vielleicht fast schon Metaphysischem? Und viele Leute empfinden ja dieses Köln-Konzert als fast eine metaphysische Erfahrung.
Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich suche jetzt gerade aus irgendein spektakuläres Lust. Also es gab natürlich in meinem Leben grandiose Pannen.
Du kannst auch einfach eine grandiose Panne erzählen.
Nee, also irgendwie, ich trete, weil ich in den Knien mit meinem Remote-Keyboard unterwegs bin, so hockend irgendwie, stehe ich wieder auf, denke nicht dran, dass ich aber einen Frack anhab und gerade auf meinen Frackschößen stehe und falle natürlich dann beim Ende meines Solos hinten über. Und man muss dann die Größe besitzen, in einer Sekunde umzuschalten zwischen, das ist das Peinlichste, was ich je veranstaltet habe, und dieses Solo wird dadurch erst jetzt zum richtigen Spektakel und man spielt es dann im Liegen weiter und es wird alles absurd. Und
das war bestimmt für andere ein metaphysisches Erlebnis.
Ja, genau. Für mich war es irgendwie dann so. Aber ich würde das generell sagen, es gab schon oft hatte ich diese Erfahrung, man möchte gerne zu den allerbesten Voraussetzungen mit einem Konzert oder einem Event oder einer Aufnahme anstarten. Und dann geht so eins nach dem anderen schief. Ich kann das so nachvollziehen und es ist alles mehr als suboptimal irgendwie. Es verliert einen die Lust und dadurch, dass man nichts mehr zu verlieren glaubt, irgendwie spielt man besser. Dadurch macht man aus dem Ding so und jetzt erstreckt irgendwie. Also wirklich so dieses, komm, alles egal jetzt, alles auf den, und dann spielt man entfesselter und risikobereiter und es berührt oft irgendwie die Seele mehr als, wow, der Flügel ist perfekt, das Publikum ist perfekt, das Sound ist geil und jetzt muss ich es halt auch perfekt machen. Das chokt einen dann manchmal eher.
Selbstvergessener auch.
Selbstvergessener, ist ein gutes Wort dafür, ja.
Und das ist vielleicht auch so eine Grundvoraussetzung dafür, dass der Heilige Geist mit uns wirkt, mit uns zusammenwirkt.
Erlebe ich oft so. Ja, erlebe ich oft so.
Caro, die allerletzte Frage.
Ja, wir schicken dich jetzt auf die grüne Wiese der Zukunft.
Okay.
In 5 Jahren hat sich die Worship- und christliche Musikszene weiterentwickelt. Und du schaust zurück und denkst, boah, ich will alles dafür geben, dass ich als Produzent dabei bin und produziere. Was ist passiert?
Da würde ich das so beantworten. Was ist passiert? Menschen haben entdeckt in großem Stil, dass es dieses Zusammenspiel zwischen einem Klang, der vielleicht metaphysisch ist, und dieser einzelnen Person, die das macht, gibt in ganz verschiedenen Farben und Genres. Und dass das ganz offen wird irgendwie und dass sich alles gegenseitig beeinflusst und bespielt und dass diese engen Blicke auf Musik, die müsste so sein oder so, damit ich sie gerne mitsinge, damit sie funktioniert, dass die quasi ein Stück weit aufgehört hat, dass Raum entstanden ist für sehr persönliche, sehr eigenwillige Künstler, die sich auch zu einem Sound trauen, der vielleicht nicht im ersten Moment reinläuft, aber auf den zweiten Blick, den es dann wieder gibt, was ganz Reiches darstellt, irgendwie was, was so Garten Eden-mäßig halt einfach ist. Und dass das Sentiment der Emotion weicht, wir nicht mehr sentimental Musik machen, sondern emotional, das ist ein feiner Unterschied dazwischen, dass wir Geist als Herzenshaltung und das Geistige daran als Herzenshaltung spüren, aber nicht mehr als Genre. Dass Worship als Musikgenre aufhört zu existieren, aber als Musik-Spirit sozusagen sich ganz breit entfaltet. Das wünsche ich mir. Dann würde ich Hallo sagen, ich bin hier. Sage ich auch jetzt schon. Es gibt so viel tolle christliche Musik, muss man wirklich sagen.
Wunderbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören jetzt noch auf ein wundervolles Instrumental, improvisiert von Florian Sitzmann. Also freut euch drauf.
Und weisen auch auf dein Soloalbum hin, im gleichen Atemzug sozusagen, Felt on Strings. Das ist, glaube ich, ungefähr in dem Stil wie die Klavierimprovisation, die wir jetzt gleich hören dürfen. Florian Sitzmann, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst auf dem Worship Sofa.
Danke für die Einladung. Thank you.
Das war der Podcast Worship Sofa.
Du hast Interesse daran, dieses Thema zu vertiefen? Dann informiere dich jetzt über Aus- und Weiterbildungsangebote vom TSC, dem Theologischen Seminar St. Krishona
und dem ESB-Netzwerk. Die Links findest du wie immer in der Beschreibung.
Bis zum nächsten Mal.